Ich möchte jetzt kurz beten und dann geht's los. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns die Schuld vergeben hat und dass du es deswegen uns auch leicht machst, unsere Schuld vor dir und vor anderen zu bekennen. Und ich möchte mich auch bei dir dafür entschuldigen, dass das letzte Woche so unruhig war und dass den Gottesdienst, der zu deiner Ehre sein soll, gestört hat. Ich bitte dich und um Verzeihung und bitte dich, dass du ja, uns hilfst, in der Zukunft das besser zu machen. Und ich danke dir dafür, dass wir auch heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass du hier in unserer Mitte bist und bitte dich, dass du unsere Herzen erfüllst, unsere Herzen erreichst und wir dich heute Vormittag spüren, erleben und dir begegnen. Amen. Gemeinsam warten sie in einem Haus. Die 12 Apostel und einige Frauen. Sie warten und beten und bleiben zusammen. Sie denken darüber nach, was passiert war. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus Christus unterwegs gewesen. Die Apostel haben seinen Worten zugehört. Sie haben gesehen, dass er Wunder tut. Sie haben das alltägliche Leben mit ihm geteilt und sind unzählige Kilometer über staubige Straßen mit ihm gewandert. Sie haben den liebevollen, zugewandten Jesus erlebt, aber auch den zornigen Jesus. Und für sie wurde immer klarer, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Sie haben beobachtet, wie er Menschen ansieht und wie Menschen auf ihn reagieren. Mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Jubel, aber zunehmend auch mit Ablehnung und Hass. Und sie haben schließlich erlebt, wie der Hass scheinbar gewonnen hat. Einer der Apostel, Judas, lieferte Jesus Christus sogar durch Verrat an die römischen Soldaten aus. Ein unfairer Gerichtsprozess folgte und Jesus wurde am Kreuz hingerichtet. Trauer, Angst und Verzweiflung erfüllte ihre Herzen. Doch dann triumphiert die Freude. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Jesus Christus hat gezeigt, er ist stärker als der Tod. Und trotzdem kommt Jesu Zeit auf dieser Erde zu einem Ende. Er stirbt aber nicht. Vor den Augen der Jüngern wird er in einer Wolke in den Himmel hinaufgehoben. Und dort nimmt er den Platz an der rechten Seite von Gott ein. Die Apostel haben seine letzten Worte noch im Ohr. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. An diesem Versprechen halten die Jünger fest. Und dann, am Pfingstmorgen, passiert, was Jesus ihnen versprochen hatte. Der Heilige Geist erfüllt die Apostel und sie werden seine Zeugen. Und so entsteht die Kirche. Nicht die Gebäude, nicht die evangelische Landeskirche oder ein spezieller Verein, sondern die zeitüberdauernde und weltumspannende Gemeinschaft aller gläubigen Christen. Doch so weit sind wir heute noch nicht. Zunächst befinden wir uns in Jerusalem. Eine kleine Gruppe von Menschen ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber genau da, am Anfang der Kirche, können wir wie unter einem Brennglas sehen, wie die Kirche entstanden ist und sich ausgebreitet hat. In der heutigen Predigt möchte ich euch mitnehmen, zuerst an den Anfang der Kirche. Wir schauen, was damals passiert ist. Und dann schauen wir, was das für Herausforderungen und Chancen für uns als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft von Gläubigen heute hier in Ehringshausen bedeutet. Der Heilige Geist erfüllt die Apostel mit Kraft. Jürgen hat es eben vorgelesen. Er ist sichtbar in den Flammen über ihren Köpfen, hörbar durch dieses Rauschen, durch das Brausen und erfahrbar. Der Gott der Bibel ist ein Gott, aber in 3 Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn, den wir als Jesus Christus kennen und der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird unter anderem als Kraft Gottes beschrieben. Seine Aufgabe ist es, in den Menschen zu wirken. Er ist Gott in uns. Und er wirkt in den Aposteln. Er bewirkt, dass sie Zeugen für Jesus sein können. In Jerusalem befinden sich zu diesem Zeitpunkt Juden aus der ganzen Welt. Und die hören die Apostel plötzlich in ihren eigenen Sprachen reden. Wir haben es ja eben ganz praktisch gehört. Wie kann es nur sein, dass wir sie, die Apostel, in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören? Fragen sie sich. Und es ist nicht, wie die Zuhörer erst vermuten, dass die Apostel betrunken sind. Es ist der Heilige Geist, der dafür sorgt, dass die Apostel Zeugen sein können. Es ist der Heilige Geist, der es möglich macht, dass die Juden die Botschaft der Apostel zunächst einmal sprachlich verstehen. Ich fand das eben so anschaulich, weil die ganzen ersten Sprachen habe ich nicht verstanden. Weder Arabisch noch Ukrainisch noch Griechisch, aber dann kam Deutsch und dann habe ich auch verstanden, was gesagt wurde. Um die gute Botschaft von Jesus zu glauben, muss man sie erst einmal verstehen. Und dafür sorgt der Heilige Geist hier auf ganz besondere Art und Weise. Denn Gott will, dass wir ihn verstehen. Aber der Heilige Geist wirkt noch auf eine zweite, vielleicht unscheinbare, aber entscheidende Art und Weise. Der Heilige Geist ist es, der dafür sorgt, dass aus Zuhörern Gläubige werden. Dass Juden Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Dass aus der kleinen Menge der 12 Apostel eine große Kirche wird. Dazu lesen wir den ersten Abschnitt des Predigttextes in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Von diesen Worten, also der Predigt von Petrus, waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. Der entscheidende Punkt ist, dass die Zuhörer bis ins Innerste getroffen sind. Die Worte von Petrus sind für sie kein interessanter Ansatz oder inspirierende Gedanken oder eine Wohlfühlmessage, wo man sagt, ach, das war jetzt aber schön. In den Worten von Petrus erkennen sie Gott. Und das führt sie zu einer inneren Erschütterung. Die Zuhörer sind wirklich bis ins Innerste getroffen. Sie verstehen, dass die Worte von Petrus wahr sind und dass diese Worte den Kern ihres Lebens betreffen. Diese Worte dringen in ihr Herz und sie verändern dort etwas. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist nicht laut, nicht spektakulär, nicht sichtbar, aber es ist entscheidend. Die Wirkung der Worte bleibt nicht ohne Auswirkung. Denn tief getroffen fragen die Zuhörer, ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun, fragen sie. Die Zuhörer wissen, dass sie auf das Gehörte reagieren müssen. Petrus sagt ihnen, dass die einzig angemessene Reaktion auf diese Worte eine komplette Veränderung ihres Lebens ist. Er sagt ihnen, erstens, ändert eure Einstellung. Lasst euch zweitens auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Und drittens werdet ihr dann als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Was Petrus hier von den Zuhörern fordert, ist das Radikalste, was ein Mensch tun kann. Petrus sagt, lasst euer altes Leben hinter euch und kehrt zu Gott um. Lasst euch von Gott eure Sünde vergeben und lebt in einer Beziehung zu Gott. Dann wird euch Gott mit dem Heiligen Geist beschenken. Der Heilige Gott wird dann in euch wohnen. Petrus und die anderen Apostel nehmen sich Zeit, die Fragen und vermutlich auch Einwände oder Sorgen der Menschen zu beantworten. Wir lesen, er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten. Bei der Entstehung der Kirche kommen das Wirken des Heiligen Geistes und die Mühe der Apostel zusammen. Der Heilige Geist bewirkt, dass sie Zeugen sein können und auch, dass die Zuhörer die Worte im Innersten verstehen. Der Heilige Geist macht es möglich, dass 3000 Menschen eine so radikale Entscheidung treffen. Und die Apostel sind es, die sich als Zeugen gebrauchen lassen, die die Botschaft weitergeben und sie den Zuhörern erklären. Beides kommt zusammen. Und weil beides zusammenkommt, hat es nachhaltige Auswirkungen. Heiliger Geist und die Apostel als Zeugen. Gute Argumentation und Erklärungen von Petrus und die innere Erschütterung. Sündenvergebung und die Gabe des Heiligen Geistes. All das bewirkt etwas völlig Neues. Die erste Kirche als Gemeinschaft. Das, was sich damals an Pfingsten in den Herzen der 3000 Menschen verändert hat, wird ganz deutlich im Alltag dieser Menschen sichtbar. Ich lese den zweiten Abschnitt des Predigttextes. Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an Bedürftige. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen, und der Herr führte täglich Menschen zu ihnen, die gerettet wurden. Der Heilige Geist stiftet hier eine völlig neue, noch nie dagewesene Form der Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich, wenn wir das so lesen, scheinbar wie von selbst in ihrem Kern herum um Gott orientiert. Eine Gemeinschaft, die durch Freude und Herzlichkeit geprägt ist. Und eine Gemeinschaft, die nach außen hin strahlt und anziehend wirkt. Und wieder kommt beides zusammen. Das Wirken des Heiligen Geistes und die Handlungen der ersten Christen. Der Heilige Geist ist es, der den Wunsch nach dieser Gemeinschaft in ihr Herz legt. Und der ihnen große Freude und aufrichtige Herzlichkeit schenkt. Und die ersten Christen, die folgen diesem Wunsch. Sie gestalten ihr Leben in einer Weise, in der der Heilige Geist ungehindert wirken kann. Sie wollen immer mehr wissen von dem, was Jesus gelehrt hat. Die Apostel erzählen ihnen oft davon. Und sie erinnern sich immer wieder an den entscheidendsten Teil ihres neuen Lebens. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben und dann auferstanden. Daran denken sie, wenn sie zusammen essen und Abendmahl feiern. Und sie beten gemeinsam. Das alles ist wahre, unmittelbare Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Durch all diese Dinge stärken sie nicht nur ihren Glauben, sondern lassen auch den Heiligen Geist wirken. Und das tut er, indem er Menschen Ehrfurcht vor Gott schenkt und viele Zeichen und Wunder tut. Und das wiederum bestärkt die Christen, an ihren neuen Gewohnheiten festzuhalten. Und so, Stück für Stück, wächst die Kirche. Sie breitet sich aus, und überall dort, wo Menschen in dieser Weise ihr Leben um Gott zentrieren, kann der Heilige Geist wirken. Christen werden Zeugen und der Heilige Geist trifft sie im Innersten. So fügt der Menschen zu dieser Kirche hinzu. Wenn Menschen mit der rettenden Botschaft von Jesus Christus im Innersten getroffen werden, dann wächst die Kirche. Und das stellt uns heute im Jahr 2025 und ganz konkret hier in Ehringshausen in Deutschland vor eine Herausforderung. Ich war mit einer Freundin im Gespräch und nebenbei lud ich sie zu diesem Gottesdienst ein. Ihre Antwort war: Das ist lieb von dir, aber ich kann mit religiösen Beiträgen nichts anfangen. Dieser Satz blieb bei mir hängen. Ich bin davon überzeugt, dass ich als Christin die beste Botschaft der Welt habe. Eine lebensverändernde Botschaft. Aber andere können damit gar nichts anfangen. Und damit ist meine Freundin nicht allein. In ihrem Buch Gemeinde mit Mission, auf das ich im nächsten Teil der Predigt mich öfter beziehen werde, sprechen Philipp Bartholomä und Stefan Schweier davon, dass wir in einer nachchristentümlichen Zeit leben. Sie meinen damit, dass die enge Verbindung von christlichem Glauben und Kultur aufgelöst wird. Der christliche Glaube lebt nach wie vor in unterschiedlichen Gestalten weiter, sehen wir ja heute Morgen, wird aber kulturell nicht mehr gestützt, jedenfalls nicht mehr in der Form, wie es einmal war. In anderen Worten könnte man sagen, dass der christliche Glaube und alles, was damit zu tun hat, immer weniger zur deutschen Kultur gehört. Diese Entwicklung findet statt, ob wir das wollen oder nicht. Und damit gehen Herausforderungen einher, auf die wir uns einstellen müssen. Petrus konnte in seiner Pfingstrede von Jesus Christus sprechen und jeder der Anwesenden wusste, wer das war. Petrus und die Zuhörer hatten unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung der Ereignisse rund um Jesus Christus, aber beide Gruppen haben sie als Tatsache verstanden. Petrus sagte: Lasst euch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten, und den Zuhörern war völlig klar, dass sie Schuld vor Gott hatten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das Wissen über Jesus oder andere Inhalte der Bibel nimmt immer mehr ab. Viele Menschen denken, die Bibel ist ein Märchenbuch. Viele Menschen verstehen nicht, dass sie persönlich Schuld vor Gott haben sollen, wenn es in Kirchen solche Dinge wie die Missbrauchsskandale gibt. Ich wünsche mir, dass Menschen heute genau wie damals im Innersten getroffen werden und erkennen, dass Gott sie auch heute noch aus dieser schuldbeladenen Generation herausretten kann und will. Aber damit das geschehen kann, müssen wir es den Menschen einfach machen, für diese Botschaft offen zu sein. Der Heilige Geist ist es, der das Verstehen bewirkt. Und unsere Aufgabe ist es, die Beziehung zu den Menschen zu gestalten und ihnen die Botschaft auf eine Art und Weise zu sagen, die sie gut annehmen und verstehen können. Dazu müssen wir da anknüpfen, wo die Menschen stehen. Denn immer mehr Menschen in Deutschland suchen. Sie suchen nach Spiritualität, nach Erfüllung, nach einem guten Leben. Aber all das suchen sie eben nicht bei Jesus Christus oder in Kirchen und Gemeinden. Es ist dabei die Aufgabe von uns als Christen, das Suchen der Menschen ernst zu nehmen. Ihre Wege, ihre Sehnsüchte zu stillen, nicht zu verurteilen, nicht lächerlich zu machen oder als falsch darzustellen, sondern sie als das zu sehen, was sie sind. Ihre beste Antwort auf die Frage nach einem guten Leben. Bartholomä und Schweier schreiben: Ungestillte Sehnsüchte wecken spirituelle Grundinstinkte und sind am glaubhaftesten dadurch zu erklären, dass wir eigentlich für eine andere Welt gemacht sind. Wir können der Schönheit und Kraft des Evangeliums eine Gestalt geben, wenn wir es schaffen, die christliche Botschaft weise, einfühlsam und verständlich mit den tiefsten menschlichen Sehnsüchten, Bedürfnissen und Lebensfragen zu verbinden. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, in der der Einzelne im Vordergrund steht. Und deswegen müssen wir dabei den Menschen und ihren Sehnsüchten und Erwartungen auch einzeln begegnen. Als Menschen, die im 21. Jahrhundert leben, sind wir es gewohnt, unser Leben so zu gestalten, dass es uns gefällt. Mein Wille geschehe, das ist das tägliche, unbewusste Gebet vieler Menschen und auch vieler Christen. Genau dort können wir aber anknüpfen, denn unser Gott ist ein persönlicher Gott, ein Gott, der den Einzelnen sieht, retten und verändern will. Indem wir unseren Mitmenschen zeigen, wie Gott unser eigenes Leben verändert hat, uns ganz persönlich, können wir ihnen zeigen, dass Gott auch Antworten auf die großen Fragen ihres Lebens hat. Die Nachricht meiner Freundin hat aber noch einen zweiten Teil. Sie schrieb: Das ist lieb von dir, aber ich kann mit religiösen Beiträgen nichts anfangen. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Es hat gar nichts mit dir zu tun, nur mit den Inhalten. Dir höre ich immer gerne zu. In dieser Nachricht liegt der Schlüssel, um Menschen zu erreichen. Meine Freundin sagt, dass sie nicht gerne in einen Gottesdienst geht. Sie sagt aber auch, dass sie gern mir zuhört. Das ist die Ressource, die wir in unserer Zeit haben. Wir müssen Menschen nicht nur in einen Gottesdienst einladen, das ist natürlich gut, sondern auch in unser Leben, in unser Zuhause. Bartholomä und Schweier legen in ihrem Buch einen großen Fokus dabei auf Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft fängt in unseren Häusern und Wohnungen an. Und im Zentrum der Gastfreundschaft steht die Tischgemeinschaft. Wenn wir unser Leben ganz konkret und praktisch mit anderen teilen, erlauben wir ihnen, uns wirklich kennenzulernen. Und das gibt ihnen wiederum die Möglichkeit, sich selbst zu öffnen. Wenn wir unsere Unsicherheiten, Ängste, Sehnsüchte, Wünsche und Schwierigkeiten teilen, dann gibt das anderen die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Wenn wir andere ernsthaft daran teillassen, wie wir Gott begegnet sind und daraufhin unsere Einstellung geändert haben, dann fassen sie vielleicht Mut, darüber nachzudenken. Wenn wir unseren Mitmenschen mit einer ehrlichen, offenen, suchenden und zugewandten Haltung begegnen, dann schaffen wir so Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir selbst, jeder Einzelne von uns, wir sollen das niederschwellige Angebot sein, das zeigt, wie das Leben mit Jesus aussieht. Wir selbst sind mit Hilfe des Heiligen Geistes Zeugen. Für Menschen, die dem Glauben fernstehen, ist alles, was damit zu tun hat, völlig neu. Gottesdienste, Bibeltexte, Lieder, manche Worte und Begriffe, Tradition und Gebräuche und Rituale sind für sie fremd. Unsere Weltsicht, dass es einen allmächtigen Gott gibt, der auch heute noch Wunder tun kann, ist für sie völlig neu oder völlig veraltet, aber auf jeden Fall fremd. Daher müssen wir ihnen behutsam begegnen und uns völlig auf sie einstellen. Hier kommt wieder beides zusammen. Wir müssen den Menschen die Botschaft so bringen, dass sie sie leicht annehmen können. Und der Heilige Geist muss für das Verstehen im Herzen der Menschen sorgen. Dabei gilt, was Bartholomä und Schweier sagen: Entscheidend ist nicht, was uns gefällt oder gut tut, sondern was anderen dient. Wenn wir uns auf andere Menschen einlassen und ihnen echt begegnen wollen, dann kann es sein, dass wir unsere eigenen Vorstellungen zurückstellen müssen zugunsten des anderen. Das fordert uns heraus, weil wir nämlich auch Teil dieser individualistischen Gesellschaft sind. Die meisten von uns, ich auf jeden Fall, möchte auch am liebsten alles so haben, dass es mir gefällt. Und dann kommen zwei Vorstellungen, treffen aufeinander. Aber wir sollen Zeugen sein für Jesus Christus. Und das beinhaltet, dass wir bereit sein müssen, uns ein Stück weit für den anderen verändern zu lassen. Nicht verbiegen zu lassen, aber offen zu sein für seine Sichtweise, für seine Vorlieben, um ihm verständlich zu begegnen. Und schon das sehen wir im Pfingstereignis. Der Heilige Geist hat die Apostel in den Sprachen der Menschen reden lassen und nicht den Menschen die Fähigkeit gegeben, die Sprache der Apostel zu verstehen. Die Apostel wurden gute Zeugen, indem sie so sprachen, dass die Zuhörer sie verstehen konnten. Gott mutete hier den Zeugen mehr zu als den Zuhörern. Und so konnten die Zuhörer im Innersten getroffen werden. Als das Pfingstereignis stattfand, hatten die Apostel bereits 3 Jahre lang mit Jesus verbracht. Sie kannten ihn, seine Liebe und seine Macht. Sie hatten die Kraft der Rettung selbst gespürt. Aus dieser Erfahrung heraus sprach Petrus am Pfingsttag durch den Heiligen Geist zu den Menschen. Er war bereits im Innersten von Jesus getroffen worden und gab das an die Menschen weiter. Ich lade euch heute an Pfingsten dazu ein, euch selbst immer wieder vom Heiligen Geist treffen zu lassen, intensive Zeit mit Jesus Christus zu verbringen und dann offen zu sein für die Menschen um uns herum und das Wirken des Heiligen Geistes. Ich lade euch dazu ein, und mich schließe ich damit ein, auf andere Vorlieben und Gedanken einzulassen und den Menschen dort zu begegnen. Gott möchte auch heute noch Menschen im Innersten treffen. Gott möchte dich im Innersten treffen, weil er dich liebt. Er möchte Menschen durch Jesus einen Weg zur Vergebung, innerem Frieden und ewigem Leben zeigen. Wer sich von ihm treffen lässt und zu Gott umkehrt, darf ganz neu anfangen. Er möchte unsere Herzen frei machen und reinigen und uns nah sein. Er möchte immer noch, jeden Tag, Menschen zu seiner großen, geliebten, Welt weltweiten Kirche hinzufügen. Lasst uns durch den Heiligen Geist Zeugen sein, auch hier, von Jerusalem aus gesehen, im letzten Winkel der Welt in Eringshausen. Amen. Wir werden jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben und ich lade euch dafür ein, laut oder leise dafür zu beten, dass der Heilige Geist euch wirklich bereit macht, die Menschen um euch herum zu sehen. Vielleicht möchtet ihr auch im Stillen für ganz konkrete Menschen oder Möglichkeiten beten oder vielleicht möchtet ihr euch zum ersten Mal von Gott berühren lassen. Dann dürft ihr ihm das einfach sagen. Gott möchte uns begegnen, er möchte uns retten, weil er uns liebt. Ich werde die Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir dafür, dass du vor knapp 2000 Jahren deinen Geist auf die Apostel ausgegossen hast und dass er seit dem Tag alle Menschen erfüllt, die an dich glauben und sich von Jesus retten lassen. Ich danke dir für dieses Vorrecht, das es ist, dass du selbst in deinem Geist in mir wohnst, in allen Christen wohnst. Und ich danke dir dafür, dass der Heilige Geist die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft gestiftet hat, in der wir heute noch leben dürfen. Ich danke dir für die Verbundenheit mit den Christen überall auf der Welt. Ich danke dir dafür, dass wir durch den Heiligen Geist mit ihnen verbunden sind, auch wenn uns Kilometer, Kulturen, Traditionen vielleicht trennen. Ich danke dir dafür, dass du auch noch immer nicht fertig bist, damit Menschen zu der Gemeinde hinzuzurufen. Und du siehst, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Vater, du siehst, dass die Menschen hier in unserem Land, in unserem Ort, sich einfach nicht für dich interessieren, dass sie einfach gar nicht darüber nachdenken, dass es sie gibt. Und du siehst, wie herausfordernd das für uns sein kann, das richtige Maß zu finden zwischen wir stellen uns ganz auf sie ein, aber wir bleiben unserer Botschaft treu. Das richtige Maß zwischen in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und ich danke dir für jeden Einzelnen im Leben von uns, der dich noch nicht kennt, weil jeder Einzelne ist eine Möglichkeit, dass wir ihm deine Botschaft weitergeben können. Und ich bitte dich, dass du uns Menschen ganz konkret aufs Herz legst, die wir kennenlernen dürfen, auf die wir uns einlassen können, denen wir von dir und von deiner Botschaft erzählen können. Ich bitte dich, dass du auch unsere Gemeinde hier in Eringshausen Stück für Stück wachsen lässt. Und ich danke dir für all die, die in den letzten Jahren schon hinzugekommen sind. Ich danke dir, Vater, dass deine Macht noch nicht zu Ende ist, dass dein Geist noch nicht am Ende ist, sondern dass du noch immer wirkst und dass du deine Gemeinde bewahren wirst, bis Jesus einmal wiederkommt. Ich lobe und preise dich für deine Güte und für deine Treue, die du uns jeden Tag erweist, dass du bei uns bleibst, dass du uns erfüllst, dass du zu uns reden möchtest, dass du verstanden werden willst. Ich bitte dich für offene Ohren und offene Herzen und dafür, dass du deinen Heiligen Geist über diesen Ort, über dieses Land heute noch einmal ganz neu, ganz frisch und mit Macht und Kraft ausgießt. Amen.